Ja, schönen guten Morgen. Ich sagte schon, als ich hier heute Morgen reinkam und Markus begrüßt hat, das erinnert ein bisschen an Weihnachten, alle Jahre wieder. Immer wenn der Günther mal weg ist, im Urlaub oder auf einer Freizeit, fragt er nämlich an, ob ich mal kommen kann, um hier zu sprechen. Ja, ich freue mich hier zu sein, obwohl es Urlaub ist und wie wir schon gehört haben, wenige da sind. Ich würde mich auch freuen, ich würde hier mal sprechen, wenn alle da sind. Aber gut, das ist egal. Entscheidend ist, dass einer da ist. Und deswegen sind wir hier. Und das bin nicht ich, dieser eine. Sondern das ist Jesus. Und wir haben so wunderbar gesungen. Ich dachte heute Morgen auch wieder, das ist das, was mich immer fasziniert hat. Wenn Menschen zusammenkommen, um Jesus die Ehre zu geben. Und es kommen viele Menschen überall sonntags morgens zusammen, irgendwo, einige wollen auch Gott wirklich die Ehre geben, aber bei vielen ist es auch sehr viel Tradition einfach nur. Aber da, wo das Leben angefangen hat im Dasein, wo Jesus in ein Leben hineingekommen ist, da ist immer dieses Verlangen hin zu ihm, mehr von ihm zu haben. Ich möchte euch heute Morgen einen Text vorlesen, den habt ihr bestimmt selbst schon oft gelesen und bestimmt auch schon sehr viele Predigten darüber gehört. Dieser Text, der stand mir auch so deutlich vor Augen wieder. Es ist ja Urlaubszeit, haben wir schon festgestellt. Ich habe es immer so gemacht, in der Urlaubszeit, da komme ich endlich zu den Sachen auch mal, zu denen ich im Alltag so wenig Zeit hatte. Wenn jemand zu uns nach Hause kommt, bei uns im Wohnzimmer ist, wird er sich wundern, dass an der einen Wand haufenweise Bilder von der Nordsee sind. Mit Leuchttürmen und so weiter und so fort. Einer hat schon mal gefragt, steht ihr besonders auf Leuchttürme oder weswegen sind die da? Das liegt einfach daran, wenn ich im Urlaub bin, waren wir sehr oft an der Nordsee und wenn man dann endlich mal entspannen kann, komme ich einmal im Jahr dazu, auch mal ein Bild zu malen. Und meistens ist es dann ein Leuchtturm, ne? Oder irgendwie eine andere, ein Rapsfeld oder sowas, irgendwie was so typisch nordisch ist, ne? Und das ist der Grund, warum da so viele Bilder von dieser Art hängen. Aber es geht immer nur im Urlaub. Ich lese auch sehr gerne gute Bücher, nur im Urlaub komme ich eigentlich so richtig dazu. Sonst ist es immer wieder mal so sporadisch, dass ich ein Buch lese. Aber im Urlaub, da ist das besonders gut. Und ich habe jetzt auch gerade wieder ein Buch angefangen zu lesen, das habe ich schon vor Jahren zweimal gelesen. Und dieses Buch ist von C.S. Lewis und heißt Dienstanweisung an einen Unterteufel. Vielleicht kennen das einige von euch. Wenn nicht, kann ich es euch empfehlen, lest es, das ist sehr gut. C.S. Lewis ist ein bekannter englischer christlicher Schriftsteller gewesen und er hat in diesem Buch Grundgedanke, um was es eigentlich geht, ist, da ist ein Dämon, der ist zuständig für die kleineren Dämonen und die sind zuständig, die Christen, die jungen Christen geworden sind, doch möglichst zu verführen und wieder von Jesus wegzuziehen. Und jetzt schreibt dieser kleinere Dämon, der Neffe von diesem größeren ist, ihm immer wieder, dass er Probleme hat mit dem einen, der jetzt gerade Christ geworden ist, den wieder von Jesus wegzuziehen. Und dieser große Screwtape heißt er, der schreibt seinem Neffen Wormwood dann immer in Briefen, was er tun soll. Und da ist mir eins besonders aufgefallen, damals schon und jetzt gerade beim Lesen auch wieder. Er macht ihm deutlich, eins musst du auf alle Fälle beachten. Halte ihn möglichst von unserem Feind fern. Mit Feind meinen die Dämonen dann Jesus natürlich. Denn wenn er zu sehr die Nähe zu dem hat, dann können wir nichts mehr tun. Also da halt ihn möglichst von ab. Das ist so der Tipp, der von dem alten Dämon an den Jungen geht. Halte ihn von dem ab. Es ist nicht schlimm, wenn er sich mit religiösen Themen beschäftigt. Auch mit ganz gut klingenden Glaubensthemen und so weiter. Das macht gar nichts, mach dir da keine Sorgen, schreibt er ihm. Das könntest du vielleicht sogar nutzen, wenn du das schlau anstellst, um damit seinen geistlichen Hochmut zu fördern. Aber zu viel Nähe zu diesem Jesus, oh Mann, das ist gefährlich. Dann kriegst du ihn nicht mehr von ihm weg. Und ich dachte, das hat er wirklich gut erkannt. Das ist das Entscheidende. Wir brauchen Jesus und wir brauchen ihn täglich. Und wir können nie genug von ihm kriegen. Und das ist das, was wirklich entscheidend ist, wo wir auch dann wirklich wachsen. So, jetzt muss ich erst die Klotzmaschine rausholen, denn ich bin in dem Alter, wo man die braucht. Matthäus-Evangelium, unser Text heute, Kapitel 16, und ich lese von Vers 13 ab. Wer mitlesen möchte, Matthäus 16, von Vers 13 ab. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten: Einige, Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reichs der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemanden sagten, dass er der Christus sei. Lass uns nochmal beten. Herr, ich möchte dir danken, dass wir schon erkannt haben in unserem Leben und dass auch dieser Gottesdienst heute Morgen alles, was war, uns das wieder so neu vor Augen gestellt hat, wie wichtig du für unser Leben bist. Du bist der Entscheidende. Herr, und ich danke dir auch für das Wort, das wir heute Morgen haben. Ich danke dir, Herr, dass darin auch diese Frage aufgeworfen wird: Was sagen die Menschen? Und auch die Frage: Wie sehen wir dich selbst? Was bedeutest du uns? Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen wirklich noch näher an dein Herz ziehst, dass wir dich noch deutlicher erkennen und dass wir wirklich auch für unser Glaubensleben, auch im Alltag, erfrischt sind durch dich, weil wir merken, wir brauchen dich jeden Tag und wir neu diesen Ansporn auch haben, jeden Tag mit dir durch alles hindurchzugehen und deine Liebe zu erleben. Ich danke dir, Herr. Amen. Ganz bekannte Stelle. Drei Evangelisten schreiben darüber. Matthäus macht es eigentlich so am ausführlichsten von allen dreien. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und er fragt sie nun mal, weil sie waren ja viel rumgekommen und nicht immer ist es so, dass sie immer in Gruppe zusammenstanden, wenn so viele Menschen da waren. Die meisten sind zu Jesus hingeströmt, weil sie geheilt werden wollten oder irgendetwas anderes hatten. Und die Jünger hatten eben auch mit Leuten zu tun, haben viel mit Leuten geredet, haben Sachen organisiert und so weiter. Und Jesus fragt: Was sagen eigentlich die Leute, die vielen, mit denen wir zu tun hatten? Ihr habt doch mit ihnen gesprochen. Was sagen sie, wer ich bin? Ja, und die Jünger antworten, sagen: Ja, manche sagen Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, den kennen wir ja auch aus den Evangelien, seinen Dienst. Und die Frage ist, wie kommen sie drauf, Johannes der Täufer? Johannes der Täufer war ja einer, der deutlich zur Umkehr gerufen hat. Mit Sicherheit hat Jesus ganz anders ausgesehen, denn so wie Johannes der Täufer beschrieben wird, war er so der traditionelle Hippie. Er lebte irgendwo in der Wüste, hatte ein seltsames T-Shirt angehabt und so weiter, ne? Und hat dann die Leute ins Wasser gestupst. Das ist so kurz gefasst das, was man von Johannes dem Täufer sieht. Also Jesus rein äußerlich mit Sicherheit nicht genauso. Aber etwas war eben bei den beiden gleich: der Ruf zur Umkehr. Johannes der Täufer hat zur Umkehr gerufen. Und das hat Jesus eben auch gemacht. Kehrt um, das Himmelreich ist nahe gekommen. Und ich denke, so ist es auch verständlich, dass einige Leute wirklich gedacht haben: Johannes der Täufer. Die Vorgeschichte ist ja die auch, Johannes der Täufer, der sich ja auch dann durch seine Verkündigung mit den Mächtigen angelegt hat, ist ja ins Gefängnis gekommen und ist auch umgekommen dort. Und jetzt tritt auf einmal Jesus so in den Vordergrund. Und was macht er? Er ruft zur Umkehr. Das haben viele gemerkt. Er ruft zur Umkehr. Ja, genau wie der Johannes der Täufer. Und es geht ja so weit, dass ja sogar am Hof des Herodes einige gedacht haben: Wer weiß, ne? Also der ist zwar, wie wir gehört haben, ausgeschaltet, aber es kann ja sein, dass Gott ihn wiedergebracht hat, ne? Vielleicht ist das Johannes der Täufer in einer anderen Gestalt oder wie auch immer, wie man sich das auch vorstellen mag. Also da war schon eine Tendenz bei einigen Leuten irgendwie so zu denken: Also Jesus und Johannes der Täufer, das ist so die gleiche Richtung. Und wer weiß, ne? Also es ist schon verständlich, dass einige so gedacht haben, wenn man die Lehre betrachtet und das, was so in der Gegend geredet wurde. Und dann sagen die Jünger: Aber es sind andere, die sagen: Nein, Elia, Gott hat Elia wiedergebracht. Ist nicht irgendwo im Alten Testament auch eine Verheißung, dass der irgendwie wiederkommen soll? War da nicht irgendwas? Meistens wissen die Leute nicht genau, wo etwas steht, aber sie haben es irgendwo mal gehört. Ne? Das könnte doch sein jetzt, ne? Denn Elia, was war denn bei Elia so besonders? Elia war eigentlich so der Prophet im Alten Testament, der besonders in der Kraft Gottes aufgetreten ist. Mit Zeichen und mit Wundern. Elia hat gesagt, es wird so und so lang nicht regnen. Und was ist geschehen? Es hat so und so lang nicht geregnet. Elia hat Feuer vom Himmel fallen lassen. Elia hat Tote auferweckt. Wir haben die Geschichte von der Witwe von Zapat, bei der er gewohnt hat in der Zeit der Hungersnot. Und da ist der Junge gestorben. Und Elia betet und der Junge wird wieder zum Leben erweckt. Wunder sind geschehen. Und das ist auch verständlich, dass einige der Leute damals gesagt haben, ah Jesus, ja, das ist vielleicht Elia, soll der nicht irgendwie auch kommen? Sind wir jetzt am Ende der Zeit, dass Elia kommen soll? Könnte doch sein. Denn was sehen wir? Es geschehen Wunder. Jesus heilt. Durch Jesus werden Tote auferweckt. Der Jüngling von Nain zum Beispiel. Da geschehen Wunder und Leute strömen dahin, um ihn zu sehen. Elia. Und dann sagen die Jünger, ja, aber es sind auch einige, die sagen, nee, Jeremia. Irgendwie hat Gott, mir fällt jetzt wirklich keine Verheißung im Alten Testament ein, dass Gott Jeremia nochmal senden wird vor dem Ende der Zeit. Aber irgendwie bei den Leuten ist das manchmal so, wenn es da irgendwie im Hinterkopf irgendwo mal was gehört hat, da steht doch irgendwo auch was, dann kann es auch ganz schnell mal passieren, dass man auch einen anderen Namen damit verwechselt. Aber Jeremia, warum Jesus mit Jeremia jetzt verwechseln? Was war an Jeremia? Jeremia war in der Geschichte Israels der Prophet des Mitgefühls. Wenn wir uns die Geschichte Jeremias anschauen, also jemand hat mal gesagt, der eine Bibelwoche gehalten hat über die Propheten, er hat gesagt, also wenn ich mich irgendwelchen Propheten besonders irgendwie verbunden sehen will, dann am liebsten mit denen, wo große Taten geschehen sind. Jeremia, dann nur, wenn ich einen besonderen Hang zum Leiden habe. Denn Jeremia, der hat wirklich seine Verkündigung auch mit seinem eigenen Leben so sehr verbunden, dass er bereit war, auch für die Wahrheit geschlagen zu werden, auch für die Wahrheit ins Gefängnis geworfen zu werden. Und er hat die Wahrheit nicht verkündet wie Johannes der Täufer, den man so in Englisch würde man sagen, Johannes der Täufer war ein Straight Shooter, der konnte sagen, das ist falsch. Jeremia war der gesagt hat, kehrt doch bitte um, bitte kehrt doch um. Seht ihr den nicht, hört ihr den nicht, Gott ruft euch, Gott liebt euch, kehrt doch bitte um. Er war der geworben hat um das Volk, dass sie doch zu dem liebenden Gott und Vater zurückkommen sollen. Der Prophet des Mitgefühls, der zur Umkehr gerufen hat, aber das wirklich aus seinem Herzen heraus. Bitte kommt doch. Der gesehen hat, wie weit das kommt. Der klar die Botschaft hatte, das und das wird passieren, wenn ihr nicht umkehrt. Und sie kehrten nicht um. Und er hat nicht das gemacht, was die meisten wohl gemacht hätten. Gesagt haben, okay, bitte, wenn ihr nicht wollt, ich hab's gesagt. Sondern er hat weiter gerufen. Und als sie ihn ins Gefängnis geworfen haben, hat er nicht aufgehört zu rufen. Gott hat ihn wieder geholt aus dem Gefängnis und er hat weiter Dienst getan, hat weiter verkündet. Und wir haben von Jeremia, außer dem Prophetenbuch Jeremia, ja auch die Klagelieder. Und wenn wir die aufmerksam lesen, dann merken wir, wie das Herz an der Situation hängt und sagt, Herr, wären Sie doch umgekehrt, dann wäre das alles nicht gekommen. Aber es gibt immer noch Hoffnung, denn du bist da, Herr. Dieses Verlangen und dieses Eintreten für das Volk, der Prophet des Mitgefühls. Und so gesehen kann man auch verstehen, dass einige gesagt haben, ja, oder vielleicht Jeremia. Denn was sehen sie an Jesus, was haben einige deutlich gesehen an ihm? Er ist voller Mitgefühl. Er steht nicht da, predigt nur. Er ist nicht nur da und lässt die Kranken kommen, die kommen wollen und heilt sie. Sondern er ist da und er stellt fest, das Volk ist ohne Hirten. Und es jammert ihn. Und sein höchster Wunsch ist, dass die Menschen erkennen, dass Gott sie liebt. Dass sie erkennen, dass jetzt die Zeit gekommen ist. Ihm geht das Herz über für diese Menschen. So wie bei Jeremia. Deswegen auch die Meinung einiger wahrscheinlich, ja, Jeremia. Aber so ist das bei Leuten, wenn sie Meinungen haben. Und der eine hat die Meinung und der andere hat die Meinung mehr. Da gibt es dann noch eine weitere, ne? Und die haben wir hier auch. Oder einer der Propheten, hat jetzt unsere Übersetzung, die ich vorgelesen habe, gesagt, Man kann es, wenn man es im neutestamentlichen Griechisch ansieht, könnte man aber diese Stelle auch so sehen, oder der Prophet. Denn es gibt ja im Alten Testament auch eine Verheißung, schon durch Mose gegeben, dass Gott zu seiner Zeit einen Propheten kommen lassen will, so wie Moses. Wir können das mal lesen, das steht in 5. Mose, wer mitlesen möchte. 5. Mose, Kapitel 18 ist das. Vers 15, da schreibt Mose, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Das war eine Verheißung, die im Volk bekannt war. Und jetzt haben sie erlebt, hier geschieht etwas Besonderes. Hier ist nicht irgendein Prediger wie so viele, der mit Jüngern durchs Land zieht, irgendein Rabbi. Hier ist einer, der predigt mit Vollmacht. Mensch, am Ende ist das der Prophet, von dem Mose gesprochen hat. Nebenbei besagt, das war der Prophet, von dem Mose gesprochen hat. Denn die Verheißung war auf Jesus gemünzt. Ja, aber das haben sie leider nicht erkannt. Das ist das Drama dabei gewesen. Was sie aber entdeckt haben, und deswegen ist es verständlich, dass einige auch in diese Richtung mit ihren Gedanken gegangen sind. Der spricht mit Autorität. Und wir lesen in einigen Stellen, wo es heißt, nicht wie unsere Schriftgelehrten, sondern der spricht mit Autorität. Da ist Gott dahinter. Und deswegen auch dieser Gedanke. 4 Antworten geben die Jünger auf die Frage, was sagen die Leute, wer ich bin? Und alle 4 sind irgendwie rational nachvollziehbar, wie die Leute darauf gekommen sind. Denn all das war in Jesus zu sehen. So wie man, hab mal früher im Gemeindedienst auch mal den Gedanken gehabt, eine bildliche Predigt zu halten. Und mir ging es in dem Text an dem einen Sonntag auch darum, deutlich zu machen, wir sehen meistens als Menschen so einzelne Punkte, aber das Ganze, das, was Gott in Händen hält, das ist wichtig, das sollten wir sehen. Und ich habe mal ein Foto gehabt von der Freizeit, da war einer unserer Ältesten, mit dem ich gut befreundet war, und das Foto ist leider schiefgegangen, da ist irgendwie ein Zoom oder was das war damals bei dem Gerät, schiefgelaufen. Ich hatte also seinen Ausschnitt von seinem Kopf auf dem Foto nur. Man konnte das Ohr wunderbar sehen, ja. Dachte, vielleicht könnte ich, wenn ich das Bild irgendwie vergrößern könnte, könnte ich es hinhalten, könnte fragen, wer ist das? Und wahrscheinlich, wenn man sich vorstellt, man sieht nur das Ohr, ist ein bisschen schwierig, das festzustellen, oder? Wer das ist. Aber manchmal ist es so, wir sehen so eine besondere Sache, ne? Ich sagte, hier, guck, das ist Bernd, ne? Ja, wieso Bernd? Das sieht man gar nicht, ist ja nur ein Ohr drauf, ne? Ich hätte auch die Nase fotografieren können, hätte sagen, das ist auch Bernd, ne? Und manchmal sehen wir da so einen Blick, ne, so eine Sache. Und so war das hier. Sie haben gesehen, die anderen haben gesehen, seine Verkündigung. Mensch, am Ende ist Johannes der Täufer wirklich wieder da. Gott hat ihn auferweckt. Er sieht anders aus, aber die Verkündigung. Ja, jetzt passiert's. Ne, der Herodes hat gedacht, wenn ich den ausschalte, haha, dann habe ich es geschafft. Aber Gott handelt anders. Jetzt brauchen wir nur noch warten, bis es losgeht. Ne. So war die Erwartung damals bei vielen Leuten. Ne. Wenn der Messias kommt, dann wird er sowieso, wenn die Römer aus dem Land getrieben, dann wird wieder das Reich Davids aufgebaut und so weiter und so fort. Oder andere haben gesagt, nee du, da passieren Wunder, Gott hat Elia kommen lassen. Das ist Elia. Oder wieder andere, der hat so viel Mitgefühl. Wer hat so viel Mitgefühl in unserer Geschichte, der Geschichte unserer Väter gehabt? Da war einer, das war Jeremia, der Prophet. Oder eben der Prophet, von dem Mose schon spricht. Und Jesus fragt nicht weiter, und noch was anderes oder nur die 4, sondern er fragt, und was sagt ihr denn? Jetzt wendet er sich direkt an seine Jünger. Nicht, was sagen die Leute, was habt ihr gehört, was die Leute sagen, wer ich bin, sondern was sagt ihr selbst, die ihr jetzt schon eine Zeit lang mit mir durchs Land zieht und mich gehört habt, mit mir zusammen seid, von mir gelehrt werdet. Was für einen Eindruck habt ihr, wer ich bin? Und es ist Petrus, der sich zum Sprecher macht und sagt, du bist der von Gott Gesandte, auf den wir hoffen, der von den Propheten schon in frühester Zeit angesagt wurde. Du bist der Messias. Natürlich war da auch ein bisschen Färbung der Zeit mit drin, wenn jemand gesagt hat, du bist der Messias. Die haben das nicht in der Weise genauso gesehen, wie wir es heute sehen. Die haben auch gehofft, jetzt, irgendwann jetzt, also er wird uns noch lehren, wahrscheinlich eine Zeit, aber dann irgendwann wird es soweit sein. Ne? Und unter dem Gesichtspunkt lesen wir ruhig mal in den Evangelien auch die ganze Geschichte weiter. Einzug in Jerusalem. Ne? Das war für die Jünger ganz was anderes wie für Jesus. Die Jünger haben nicht verstanden, wenn er gesagt hat, lasst uns nach Jerusalem gehen. Dort wird der Menschensohn viel leiden. Und er wird in die Hände der Heiden übergeben werden und wird gekreuzigt werden. Das wollten sie gar nicht hören. Ne? Petrus sagt einmal, Herr, das wird dir niemals passieren. Nein, red doch nicht sowas. Ne? Dass Jesus sagen muss, komm, geh hinter mich, du Versucher. Die haben das schon nicht so richtig verstanden. Oder Matthäus 24 und 25, die reden über die Endzeit. Das fängt da an, dass sie am Tempel stehen und die Jünger kommen und sagen, Herr, schau mal, boah, diese Steine, Wahnsinn, großartig und sind begeistert von dem äußeren Glanz, der da ist. Was für eine Macht, wenn Gott jetzt auch noch das Reich Davids wieder aufrichtet. Oh, wundervoll. Und Jesus sagt, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Staunt nicht über die Steine. Haltet euch an den Vater. Staunt nicht darüber. Also da war schon auch Färbung drin, irgendwie so die Erwartung, die damals in der Zeit da war. Aber es ist Petrus, der eben den Mund aufmacht und es deutlich ausspricht. Du bist der Messias. Und Jesus macht deutlich, du, das ist nicht deine eigene Bibelkenntnis, Petrus, sondern freu dich, das hat der Vater dir eingegeben. Dieses Erkennen hat er dir geschenkt. Eine vom Vater geschenkte Erkenntnis der Wahrheit. Er hat es dir geoffenbart. Ein ganz entscheidender Punkt, denke ich, auch im Leben, in der Nachfolge bei Petrus. Denn hier hat er wahrscheinlich zum ersten Mal auch erkannt, dass es auf der einen Seite so eine eigene Erkenntnis gibt. Ja, ich schätze mal ab, ich habe da vieles miterlebt und so weiter, aber dass es eben auch ein Reden Gottes in deinem Leben geben kann, wo er dir etwas deutlich macht. Und das ist ja noch mehr geworden dann später in seinem Leben. Petrus. Und jetzt kommt die ganz bekannte Stelle in unserem Text, die wir vorhin gelesen haben, die auch so unterschiedlich ausgelegt wird in der Christenheit. Jesus sagt, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Unsere Schwester aus Griechenland, die kennt sie aus. Du weißt, was Petros? Petros ist eigentlich ein kleiner Stein, ist ein normaler Stein, ne? Petros. Normaler Stein, ein Stein, den du in die Hand nehmen kannst, um eine Scheibe mit einzuschmeißen. Sollte man nicht machen. Also ich fordere euch nicht zu so einem Blödsinn auf. Ja, aber so ein Stein, den man in die Hand nehmen kann und aufheben kann. Aber Petra, das ist was Größeres eigentlich. Ne? Das steht für mehr als wie ein kleines Steinchen. Und im Griechischen steht das eben auch hier so. Du bist so ein Steinchen, Petrus. Und du bist fest geworden. Und das Entscheidende, dass du fest und stabil wirst, das ist, dass du weiter Gott in deinem Leben handeln lässt, dass er zu dir redet. Nicht, dass du irgendwann anfängst zu sagen, naja, wir sind ja alle irgendwie gute Juden, ne? Wir haben das schon begriffen und es reicht, Gott muss nicht weiter reden, wir können das jetzt allein so weiter hinkriegen. Nein, bleib dabei, dass du wirklich ein stabiler, fester Stein bist, den Gott in die Hand nehmen kann, um damit etwas aufzubauen, etwas zu errichten. Aber auf diesen Petra, auf diesen Felsen, da will ich meine Gemeinde bauen. Die Rede geht nicht um die Person Simon Petrus. Er ist nicht der Felsen, er ist der Stein, den Gott gebraucht, so wie er andere Steine gebraucht, mit zum Aufbauen. Es geht um das Bekenntnis, das, was er gesagt hat, dieses Erkennen von Gott geschenkt. Jesus ist der von Gott Gesandte. Er ist der Messias, auf den wir gewartet haben. Petrus selbst hat sich auch nie als Kirchenführer oder sowas gesehen, was man dann später aus ihm gemacht hat, sondern er hat sich immer als einen Diener Gottes gesehen. Das vielleicht ganz kurz, wer mitlesen will, können wir das gerade mal lesen. 2. Petrus 1, Vers 1. In seinem zweiten Brief schreibt er nämlich, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Die Einleitung, die Begrüßung, er nennt sich selbst wie? Sagt nicht gleich Petrus, der Papst oder Petrus, Apostel, sondern sagt Knecht und Apostel Jesu Christi. Er hat sich immer als Diener gesehen, immer als der Stein, der Petrus, den Gott in die Hand nehmen kann und mit dem Gott aufbaut zusammen mit anderen Steinen. Und Gott ist der Baumeister. So hat er sich selbst immer gesehen. So hat er in diesem Handeln Gottes auch seine eigene Identität gefunden. Der Schlüssel ist, das haben wir hier in unserem Text, den wir gelesen haben, der Schlüssel ist mehr von Jesus zu lernen. Zu erkennen, wer er ist und zu erkennen, wir brauchen ihn. Und das hat Petrus erlebt. Das hat er in seinem ganzen Leben erlebt. Und hier hat ihm Gott die klare Sicht gegeben. Jesus ist der von mir Gesandte. Gut, die anderen Sachen stimmen auch alle. Er predigt die Umkehr. Er tut Wunder. Alles das geschieht durch Gottes Handeln, denn er ist Gott. Er hat das Mitgefühl, es kommt das Vaterherz Gottes wirklich zu den Menschen raus. So ist Gott, er liebt euch und er weint um euch, dass ihr nicht umkehrt. All diese Dinge, all das stimmt. Aber das Entscheidende ist Jesus. Auf diese Erkenntnis, dass Jesus der Entscheidende ist, will ich meine Gemeinde bauen. Worauf werden Gemeinden gebaut? Wir sind ja nicht die einzige Gemeinde, Calvary Chapel, ne? Sondern es gibt ja haufenweise andere Gemeinden. Und es ist interessant zu sehen, worauf Gemeinden gebaut werden. Und zwar nicht, um von der Ferne zuzuschauen, sondern ich habe das für mich immer auch klar und deutlich gesehen, um auch Acht zu geben, dass wir nicht irgendwann zu einem, nennen wir es mal, Verkirchlichungsprozess kommen, wo es dann auch um andere wichtige Dinge geht. Und Jesus ist noch mit dabei. Denn bei vielen Gemeinden, die ähnlich gut angefangen haben, hat sich das im Lauf der Jahrzehnte dahin entwickelt. Worauf werden heute Gemeinden gebaut? Es gibt Johannes der Täufer-Gemeinden, die heißen nicht so, aber die gibt es. Die haben das Wort als Verkündigung und einige Aussagen ganz besonders daraus, ne? Die zur Umkehr rufen, was alles nicht okay ist für uns Christen, was wirklich wichtig wäre, was wir viel mehr beachten sollten, wo wir handeln sollten, wo wir das und das tun sollten, ne? Wo das so deutlich im Mittelpunkt steht. Die Werte, ist nichts gegen Werte zu sagen. Moral, ist nichts gegen zu sagen, ist alles richtig. Aber es ist nicht das Zentrum. Und wenn es in einer Gemeinde das Zentrum ist, wenn Jesus praktisch an Stelle 2 oder 3 steht, dann ist ein Problem da. Es gibt Gemeinden, die werden auf gute und wichtige Dinge aufgebaut. Aber Gemeinde sollte auf Jesus aufgebaut sein. Es gibt auch Elia-Gemeinden, habe ich selbst schon erlebt, wo es um Wunder geht, zuallererst um Wunder. Ist nichts gegen Wunder zu sagen, ich habe selbst schon Wunder erlebt. Es ist wunderbar, wenn Gott handelt, ja? Deswegen sagt man Wunder. Ja, preis dem Herrn, das ist wunderbar, wenn du siehst, ich habe einmal miterlebt, jemand, der immer am Humpeln war, weil er von Geburt an ein Bein ein Stück zu kurz hatte, wo gebetet wurde und danach konnte er ohne Humpeln laufen, ne? Weil das Bein auf einmal genauso lang war wie das andere. Wo Gott wunderbar eingegriffen hat, preis dem Herrn, das ist sehr schön, das mitzuerleben. Bist begeistert von Gott. Aber noch besser ist es, du bist von Jesus begeistert und erlebst, dass es durch Jesus geschieht, als dass du nur hinter den Wundern her bist. Es gibt Gemeinden, mittlerweile auch in Deutschland, aber man kennt es meistens aus Amerika, ne? dass da Gemeinden sind, wo schon, kommt her und heute Abend, ihr werdet Wunder erleben und Kranke werden gesund und so weiter. Ne? Und der Herr hat mir gezeigt, da sitzt jemand mit Zahnschmerzen, ne? Und was, ihr kennt das. Einige haben das schon erlebt, ich merke es am Lachen. Ja? So ist es. Es gibt es, ja? Wo das im Mittelpunkt steht. Und eigentlich ist es doch nicht der Mittelpunkt. Ich habe einmal bei einer Jugendkonferenz aus so einer Richtung, bei der ich selbst mitgearbeitet habe, erlebt, da wurde ein Briefing gemacht, wie soll der Abend laufen. Also wir fangen 19 Uhr an mit Gebet und Lobpreis und dann etwa dann und dann soll dann der kommen, der predigen soll. Aber in der Gebetszeit, das sollte noch und so weiter. Und dann sagte der eine, der den Lobpreis leiten sollte, okay, machen wir nochmal einen Check. Um wie viel Uhr soll der Heilige Geist dann fallen? Und ich weiß, damals, da war ich 6, 7 Jahre vielleicht gläubig, ja, und dachte, mein, wo bist du hier, dachte ich damals, ne? Irgendwas ist, läuft schief, ne? Man kann den Heiligen Geist nicht verwalten, das wissen wir, ne? Aber es gibt Gemeinden, da sieht's fast so aus, als wollte man das so handhaben. Wunder bringen auch die Leute nicht wirklich zum Glauben. Ich habe das in der Bibel noch nicht gefunden. Sie machen Leute aufmerksam, die sagen, oh Mann, da passiert was. Da sollten wir mal hingehen, mal gucken. Du, das ist aber nichts Besonderes. Ne? Es gibt Leute, die, wenn die hören, irgendwo ist ein Stau, ein Unfall, das ist auch interessant, das wollen die auch angucken. Ne? Und denkst auch, die haben sie nicht mehr alle. Es gibt Leute, die laufen dahin, wo Wunder geschehen, aber die finden nicht unbedingt deswegen zum Glauben. Es gibt eine Gruppe, die haben wir in der Bibel, die hat wahrscheinlich so viel Wunder erlebt, wie keine andere Gruppe, von der berichtet wird. Eine Gruppe Menschen. Die haben wahnsinnige Wunder erlebt, wo sie dachten, jetzt ist alles aus, wir sind verloren. Und Gott greift ein, es war wundervoll, herrlich, klasse. Und das Ergebnis war, sie haben nicht geglaubt und mussten 40 Jahre in der Wüste ausharren. das Volk Israel beim Auszug, ne, sind rausgekommen, obwohl alles danach aussah, dass sie niemals rauskommen werden aus Ägypten. Sind rausgekommen, weil Gott eingegriffen hat. Dann kamen sie ans Rote Meer. So, jetzt ist es endgültig aus, ne? Hat Mose uns nur da rausgeführt, dass wir jetzt hier sterben? Und etwas Übernatürliches passiert und sie sind gerettet. Ah, wundervoll. Hat nur ein paar Tage angehalten, dann haben sie schon wieder gejammert, ne? Weil sie nicht richtig was das zu essen hatten, was sie haben wollten und was weiß ich nicht alles. Und auch da hilft Gott. So viel Wunder hat das Volk Israel erlebt. Lest mal die Geschichte des Auszugs nach. Wie viel Wunder die erlebt haben. Und es wird über sie gesagt, keiner von denen wird in das verheißene Land kommen. Weil sie nicht geglaubt haben. Nur die Kinder, die junge Generation, die waren dann später die Erwachsenen, die mit ihren Kindern ins Land kamen. Von denen ist keiner reingekommen. Sie haben Kundschafter ausgesandt, von jedem Stamm einer, 12 Leute also. 2 haben gesagt, wir glauben, dass Gott das tun wird, was er verheißen hat. Die anderen 10 haben gesagt, das schaffen wir nie. Ganz vergessen. Machen wir nicht mit. Haben nicht geglaubt. Obwohl sie das erlebt haben, dass sie vor den Ägyptern gerettet wurden. Obwohl sie erlebt haben, dass Gott sie versorgt hat. Obwohl sie das alles erlebt haben. Wunder erleben heißt noch nicht, dass jemand zum Glauben findet. Glauben kommt nicht durch Wunder, sagt die Schrift, sondern durch das Hören auf Gottes Wort. Es gibt auch Jeremia-Gemeinden, die Mitgefühl haben, die sich engagieren. Ist alles gut, bin ich sehr dafür. Ich war total begeistert, als ich festgestellt habe, dass die Calvary Chapel Jerusalem sich engagiert für jüdische Kinder aus Beslan. Beslan ist so ein Begriff, war vor einiger Zeit im Süden von Russland, im Kaukasus, als da dieser Überfall auf die Schule war. Ist etwas über ein Jahr jetzt her, ne? Und da waren also so viele Kinder, die jetzt einfach traumatisiert sind, verletzt waren und so weiter und so fort. Und man hat in Israel gesagt, wir holen Kinder her, jüdische, es können auch gerne andere mitkommen, einfach, dass sie Urlaub machen können in Israel. Wir haben einen Fonds und da machen wir das. Und die israelische Regierung hat dann geguckt, dass eben auch Gruppen im Land sich mit engagieren. Und Calvary Chapel Jerusalem hat sich mit engagiert, dass Kinder dort in der Zeit wohnen können. Also soziales Engagement finde ich wunderbar. Ist gut. Das muss mit dazugehören. Blöd ist nur, wenn es Punkt 1 im Leben ist. Wenn das das Zentrum ist, dann reicht das nicht. Denn etwas anderes ist da, wo die Gemeinde drumherum aufgebaut werden soll. Oder ja, Mitgefühl eben auch manche Evangelisten. Da geht es ja auch drum, so wie Jeremia Evangelist war. Dass man die Leute erreicht, dass man dranbleibt, damit sie das Leben kennenlernen. Wunderbar, machen wir. Evangelisation ist gut, sollten wir tun. Aber ich habe auch erlebt, dass Evangelisation das Entscheidende ist, das Wichtigste ist, Punkt 1 ist. Und jemand gelehrt hat, die Aufgabe der Gemeinde heute ist, dass man die Christen zu Evangelisten erzieht. Das macht Jesus schon. Und er macht das so, wie er das sich vorgenommen hat, wenn wir ihn das tun lassen. Da brauchen wir nicht dazwischenfunken in irgendeiner Form. Lasst uns lieber ihm zuhören. Oder eben auch Gemeinden, denen es um die besondere Tiefe geht, um das Programm zum Studium. Und glaubt mir, ich bin bestimmt nicht einer, der sagt, zu viel Bibelstudium ist nicht gut. Als Bibellehrer bin ich eher einer, der sagt, Leute, lest, 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 studiert, guckt in Gottes Wort rein, betet, lest es betend, damit Gott zu euch reden kann. Ist ganz wichtig, ja. Aber ich weiß, man kann auch ganz schnell dahin kommen, dass Studieren an allererster Stelle steht. Und wir studieren nicht um des Studierens willen, sondern wir studieren, um Jesus besser kennenzulernen. Das ist das Entscheidende. Es gibt viele Gemeinden, die um irgendetwas Gutes, irgendetwas Wichtiges und etwas sehr Biblisches herumgebaut werden. Du kannst nicht direkt sagen, es ist was Falsches, ne? Themen wie Reinheit, Wunder, Evangelisation, Bibelstudium, sagen wir zu allen ja. Aber nicht auf Platz 1. Als Ergebnis von dem, der auf Platz 1 steht in unserer Gemeinde. Als Ergebnis davon, dann ist es richtig. Es ist immer die Wertung, wo es zu stehen hat, welche Bedeutung es hat. Gemeinde, die Jesus baut, die wird um ihn herum gebaut. Die baut er um sich herum auf. Denn er ist das Zentrum und er ist der Allerwichtigste. Du bist der Messias, du bist der Wichtigste. Das war die Aussage, die Petrus gemacht hat. Das war das, was sie erkannt haben. Gemeinde, die Jesus baut, die besteht aus Menschen, deren Seelen er berührt hat, denen er neues Leben gegeben hat und die ohne ihn eigentlich vertrocknen. Ist es nicht so? Wir vertrocknen, wenn wir ihn nicht haben, geistlich gesehen. Wir brauchen ihn. Und dabei sollten wir bleiben. Es geht wirklich um ihn. Er ist der Entscheidende. Er ist der Wichtigste. Er soll das Zentrum bleiben. Alles andere, was dann kommt, an richtigen und guten Lehren und so weiter, wie das, was Johannes der Täufer gelehrt hat oder warum Leute gesagt haben, Jesus erinnert uns an Johannes den Täufer. Richtige Verkündigung, klare Botschaft ist wichtig. Aber Jesus eins und das als Ergebnis davon. Dass Gott handeln kann, dass auch Wunder geschehen, dass Gott zu seinem Ziel kommt, dass er Dinge tut, die er sich vorgenommen hat, dass er den Raum hat. Wunderbar, das wollen wir. Es klappt nur, wenn Jesus Platz eins in unserem Leben ist und Platz eins in unserer Gemeinde hat. Und all das andere ganz genauso. Denke an dieses Buch zurück, ich habe es hier mitgebracht. Das ist eine ältere Ausgabe, das sieht heute nicht mehr so aus, das ist, glaube ich, auch ein anderer Verlag. Dienstanweisung an einen Unterteufel. Da schreibt dieser Screwtape seinem Neffen Wormwood: Du Junge, das Allerwichtigste, da musst du Acht geben. Der darf nicht zu viel Nähe zu Jesus haben, sonst kannst du den nicht mehr davon abbringen. Alles andere, ja, das ist nicht weiter schlimm. Da mach dir mal keine Sorgen. Das kannst du sogar nutzen für seinen geistlichen Hochmut oder so. Ne? Aber zu viel Nähe zu Jesus, oh, dann kriegen wir ihn davon nicht mehr ab. Ne? Jetzt könnte man sagen, na gut, aber es ist auch wichtig, dass man weiß, wie man sich als Christ verhalten sollte. Es gibt ja so viele Gefahren heutzutage. Ne? Und oft ist es doch so, wir kommen doch an Versuchungen, an Gefahren eigentlich nur vorbei, wenn wir wirklich ganz stabil bleiben und uns abschotten davon. Nicht? Reinheit, wichtiges Thema, sagte ich vorhin schon. Ja, all das. Mir fällt da immer wieder eine Geschichte ein. Es sind eigentlich zwei Geschichten. Ihr kennt ja alle sicher die Odyssee von Homer. Odysseus, ne, einige von euch haben wahrscheinlich den Film Troja erst gesehen, da kommt der Odysseus ja auch vor, der hat ja in Troja gekämpft und der war auch der, der die Gedanken hatte mit dem Trick am Ende, mit dem hölzernen Pferd, dass er Troja überhaupt erobern konnten. Und dann auf seiner Rückreise, das ist die zweite Geschichte, die Homer geschrieben hat, die bekannt geworden ist, die Odyssee. Da geht es um diesen verschlungenen Weg, wie er überhaupt wieder nach Hause findet nach langer Zeit. Ist mit seinem Schiff unterwegs und kommt ständig in irgendwelche Gefahren mit seinen Leuten rein und so weiter und so fort. Und da gibt's eine Stelle in dieser ganzen Geschichte, da kommen sie bei den Sirenen vorbei. Und das war bekannt, da kommt keiner vorbei. Die singen da irgendwie und das zieht die Leute alle an und prompt passiert's und sie erleiden Schiffbruch und keiner kommt da dran vorbei. Das ist also eine ganz große Gefahr, diese Stelle da. Und Odysseus hat eine Idee, wie sie es schaffen können, dran vorbeizukommen. Er sagt, ich gebe euch den Befehl, rudert, bis wir dran vorbei sind. Rudern, 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 auf nichts anderes hören. Aber wenn er jetzt den Befehl gegeben hätte, nein, rudert doch dahin, dann hätten sie es auch gemacht. Also, dann bindet mich an den Mast fest. Und dann kriegt ihr alle die Ohren verstopft, dass keiner hört, falls ich einen anderen Befehl gebe. Der letzte Befehl, den er von mir gehört hat, war, rudert, rudert, rudert. Hört auf nichts, rudert. Ne? Und erst wenn wir vorbei sind und ich bin wieder normal, dann könnt ihr die Stöpsel rausmachen, dann ist das Problem umschifft. Ne? Dann haben wir es geschafft, passiert uns nichts. Schlaue Sache, ne? Der Typ, der das Holzpferd sich ausgedacht hat als Trick, der hat sich halt diesen Trick auch ausgedacht. Ne? Und so ist es. Ne? Also manchmal ist es, meinen wir, es ist so, wir kommen nur an den Problemen vorbei, indem wir uns wirklich abschotten davon. Nee, gar nicht erst damit beschäftigen, das ist eher, nee, nix durch, ne? Erst später ist mir mal aufgefallen, ist ja so als Kind in der Schule, wenn du das lernst, sind manche Geschichten ja sehr öde. Denkst, oh, müssen wir das jetzt durchnehmen? Ne? Ich weiß noch, Wilhelm Tell mussten wir in der Schule durchnehmen von Friedrich Schiller. Oh, das war furchtbar. Okay, aber man hat es nicht mehr so in Erinnerung. Erst später beim Lesen fällt einem das mal auf. Die Geschichte mit den Sirenen kommt nicht nur einmal in der griechischen Literatur vor. Da gab es noch einen zweiten. Weißt du es zufällig gerade? Nee. Es gab noch einen zweiten und ich meine, es war Orpheus. Er kommt in seiner Geschichte auch mit einem Schiff an dieser Stelle vorbei. Hat also das gleiche Problem plötzlich, das auch Odysseus hatte. Nur Orpheus macht das nicht, was Odysseus macht und kommt trotzdem vorbei. Ha, hat es ohne diesen Trick geschafft. Er hat nicht gesagt, ich gebe den Befehl, rudert, und jetzt bindet ihr mich fest, dass ihr keinen weiteren Befehl mehr hört und ihr kriegt die Ohren zugestöpselt und vorbei und dann ist alles geschafft. Sondern Orpheus lässt alles, wie es ist. Er sagt nicht festbinden, er sagt rudern und dann lässt er es dabei. Und sie schaffen es, vorbeizukommen. Und wisst ihr wie? Orpheus nimmt seine Leier und spielt ein Lied für seine Ruderer, während sie an den Sirenen vorbeifahren. Die hören hinten das Singen der Sirenen, aber die hören auch das Lied von Orpheus. Und das ist so viel schöner, das Lied von Orpheus, dass sie nur darauf hören. Obwohl die Sirenen singen, obwohl die Gefahr da ist, das Lied, das der Orpheus singt, ist so viel schöner. Und wisst ihr, das ist das Entscheidende. Wir müssen nicht aus unserer Kraft uns in irgendeiner Form abschotten. Das, was wirklich wichtig für uns ist, ist auf Jesus zu sehen. Denn er ist der viel Bessere und viel Wichtigere für unser Leben. Mit ihm ist es viel, viel schöner. Und er verändert, er gestaltet um, er kräftigt, er gibt uns das, was wir für unser Leben brauchen. Er ist der Entscheidende. Mehr von Jesus haben wir in einigen unseren Lobpreisliedern ja so deutlich drin, ne? Das sollte wirklich unser Programm sein, sonst brauchen wir eigentlich keine Programme. Aus dem heraus kommt alles andere, was wirklich wichtig ist. Gemeinde, die Jesus baut, die wird um ihn herum gebaut. Er ist das Zentrum. Und daraus kommt all das Gute, all das Wichtige für unser Leben. Vergessen wir das nie. Und ich kriege zwar keine Provision von irgendeinem Verlag oder so, aber wer es noch nicht gelesen hat, wenn ihr es irgendwo kriegen könnt, leihen könnt oder so, lest es mal. Das ist wirklich interessant, ja? Weil der Schriftsteller wirklich erkannt hat, für den Teufel das Schlimmste ist, wenn wir uns zu Jesus hinwenden. Wenn Jesus der Wichtigste ist. Für ihn ist es nicht schlimm, wenn wir uns mit religiösen Themen beschäftigen. Das kann er irgendwie auch lenken in unseren Gedanken, dass wir irgendwie auf den falschen Ast kommen und da abgelagert werden. Dann wachsen wir nicht weiter. Aber nah bei Jesus, da wachsen wir. Da bekommen wir alles, was wir wirklich für unser Leben brauchen. Dann kommt Gott zu seinem Zug. Dann schafft er das, was er mit uns vorhat. Dann kann sein Segen fließen. Jesus ist der Entscheidende. Und deswegen, auch wenn es, ich weiß nicht, ich glaube, das letzte Mal habe ich auch irgendwie sowas gesagt wie mehr von Jesus, ne? In einer anderen Predigt oder das vorletzte Mal. Aber das liegt einfach daran, weil er das Wichtigste ist. Deswegen kommt das auch immer wieder vor. Und deswegen soll das auch immer wieder in unserem Bewusstsein drin sein. Jeden Tag brauchen wir ihn. Und wir brauchen immer mehr von ihm. Und wisst ihr was? Wir können nie genug von ihm kriegen. Gail Irwin hat das mal so schön ausgedrückt. Er hat das gehört von einigen Lehrern woanders, die gesagt haben, ja, das sind die Anfangsdinge im Glaubensleben, nicht wahr? Und wenn sie die mal haben, dann müssen wir die Leute weiterbringen. Und er hat sich gefragt, wohin weiter? Wenn wir lesen im Kolosserbrief, dass in Jesus alles ist, die ganze Fülle der Gottheit, was bleibt da noch übrig? Ich meine, die deutsche Sprache ist in dem Punkt genauso wie die englische Sprache oder eine andere Sprache. Wir haben auf der einen Seite alles und als Ergebnis, was bleibt übrig von alles? Eigentlich nichts mehr, ne? Also wenn wir in ihm alles haben, dann müssen wir auch nicht irgendwo anders hingeführt werden, sondern viel mehr von ihm und viel tiefer in ihn hinein. Viel tiefer, viel enger mit ihm verbunden. Dann kommt das auch alles zutage. Und dann merken wir auch, das ist die Quelle, die niemals versiegt. Da kannst du beim Lesen von einem Text, den du 100-mal gelesen hast, und du hast schon 99-mal erlebt, boah, Wahnsinn, das habe ich beim ersten Mal gar nicht entdeckt. Das habe ich schon 2-mal gelesen, habe ich noch gar nicht, oh, war wunderbar, preis dem Herrn. Beim 15. Mal, oh, habe ich schon 14-mal gelesen und habe es, jetzt weiß ich erst richtig, ah, jetzt habe ich es kapiert und so. Ne? Ich sage dir was, beim 101. Mal stellst du genau das Gleiche fest. Denn Gott schenkt dir immer mehr, weil er dich liebt. Er liebt dich. Lieb ihn auch. Amen. Vater, ich danke dir, dass du so voller Liebe bist und dass wir dich haben, dass wir mit dir leben dürfen. Und Herr, das ist wirklich mein Wunsch für mein Leben und das wünsche ich für meine Geschwister, für die Gemeinden überall, dass du wirklich immer das Zentrum bist. Dass wir von dir her all die Kraft bekommen, die wir benötigen. auch für die Aufgaben, die du uns gibst, von dir her all das bekommen. Die Zielvorgabe, das, was wir auf dem Weg dorthin brauchen, alles. Herr, ich danke dir, dass du so voller Liebe bist, dass wir dich haben, Herr Jesus, und dass wir mit dir leben dürfen. Danke für deine Liebe. Wir preisen dich. Amen.